Weltfunk.
Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung des Weltfunk. Heute wieder mit der Tibet-Initiative Ulm-Neu-Ulm. Und dann sind wir schon mittendrin. Ich möchte unsere Gruppe kurz vorstellen. Die Tibet-Initiative Deutschland hat sich im Jahre 1989 gegründet, besteht zurzeit aus ca. 2000 Mitgliedern und organisiert sich in ca. 60 Regionalgruppen und Kontaktstellen bundesweit. Unsere Gruppe, also die Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm, wurde 1995 gegründet. Wir sind derzeit 8 Aktive. Und wir treffen uns einmal im Monat, und zwar an jedem zweiten Montag im Monat im Museumscafé um 19 Uhr. Für euch heute am Mikrofon sind Sonja Putz, die Sprecherin der Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm, Bernd During, ein aktives Mitglied unserer Gruppe, und Paolo Percocco, der uns immer und in allem unterstützt von Radio Free FM.
Und unsere Themen heute sind: Ein neues Gremium hilft der Tibet-Initiative Deutschland. Die Ulmer Friedenswochen werben für den Weltfrieden. Die Tibet-Initiative Ulm-Neu-Ulm ist dabei. Der tibetische Tag der Demokratie jährt sich zum 57. Male. Und wie versprochen, der zweite Teil des Vortrags von Wolfgang Grader, Tibet, ein demokratischer Aufbruch.
Free. Zu ihrer Mitgliederversammlung am 20. Mai in Berlin stellte die Tibet-Initiative Deutschland e.V. ein neues Gremium vor. Ein Beirat, bestehend aus 7 Mitgliedern, wird den Vorstand und die Geschäftsstelle inhaltlich beraten, die Anliegen der Tibet-Initiative in der Öffentlichkeit vertreten und unsere politische Arbeit für Tibet insgesamt stärken. Interessant ist die hochkarätige Besetzung aus Politikern, Tibet-Fachleuten und China-Kennern, die wir euch kurz vorstellen wollen. Beginnen wir mit der hier vielleicht bekanntesten Persönlichkeit, Claudia Roth, die dem Bündnis 90 Die Grünen angehört, ist Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages und in dieser Eigenschaft war sie im Frühjahr dieses Jahres auf Einladung des Exil-Tibetischen Parlaments in Dharamsala. Bleiben wir bei den Damen. Sabine Betzig-Lichtentäler war Mitglied des Bundestages und Vorsitzende des Tibet-Gesprächskreis des Deutschen Bundestages. Sie ist Mitglied der SPD. Beide Positionen musste sie aufgeben, als sie Ministerin für Soziales und Arbeit des Bundeslandes Rheinland-Pfalz wurde. Zeten Zöchbauer ist die Gründerin von Save Tibet Austria und langjährige Präsidentin der Tibeter Gemeinschaft in Österreich. Sie wuchs im Schweizer Exil auf. Wir hatten sie schon mehrfach zu Vorträgen hier in Ulm zu Gast.
Wenden wir uns den Herren zu. Volker Stanzel, ehemaliger politischer Direktor im Auswärtigen Amt, war auch deutscher Botschafter in Peking. Von ihm können sicher wertvolle Hinweise für die Arbeit der Tibet-Initiative ausgehen. Erfahrung im Umgang mit den chinesischen Machthabern hat auch der Tibeter Kelsang Gyaltsen. Er wurde 2007 vom Dalai Lama in die tibetisch-chinesischen Verhandlungsrunden entsandt. Er und Lodi Gyari führten diese Dialoge, bis beide 2012 aus Protest gegen die chinesische Blockadehaltung zurücktraten. Kelsang Gyaltsen ist seitdem Sondergesandter des Dalai Lama in Europa. Auch Kelsang Gyaltsen konnten wir schon zu einem Vortrag in Ulm begrüßen. Ebenfalls kein Unbekannter in Ulm ist der Tibeter Zewang Norbu, Gründungsmitglied der Tibet-Initiative Deutschland und freier Journalist. Nicht zuletzt freuen wir uns, dass sich auch Dr. Franz Alt bereit erklärt hat, im Beirat mitzuwirken. Der Autor und Journalist ist vielen seit Jahren als Umweltexperte und Unterstützer des tibetischen Volkes bekannt. Auch an seine Vorträge in Ulm erinnern wir uns mit Freude. Es war zu erfahren, dass alle 7 Beiratsmitglieder auf erste Anfrage ihre Mitarbeit im Beirat der Tibet-Initiative Deutschland zugesagt haben. Und dies mag ein Zeichen dafür sein, dass sie die Aufgabe mit Herzblut angehen wollen. Wir von der Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm der Tibet-Initiative Deutschland e.V. freuen uns sehr darüber und wünschen dem Beirat eine glückliche Hand.
Free. Ihr seid im Weltfunk bei Radio Free FM, heute wieder mit der Tibet-Initiative Ulm-Neu-Ulm e.V. Und wir haben einen ganz besonderen Hinweis hier eingebaut, nämlich die Ulmer Friedenswochen finden nach 40 Jahren wieder statt und wir machen natürlich mit. Die Ulmer Friedenswochen finden statt vom 1. September 2017 bis zum 17. Oktober 2017 und ihr könnt alles darüber erfahren, auch über die Website friedenswochen-ulm.de. Die Friedenswochen gab es im Jahr 1977 zum ersten Mal und jetzt, genau 40 Jahre später, wollen wir diese Form wieder aufgreifen und in der Öffentlichkeit diskutieren, warum wir in einer Welt des Unfriedens leben, auch wenn hier in Deutschland kein Krieg herrscht. Mit 25 Veranstaltungen beteiligen sich 25 Gruppen, unter anderem auch wir, mit unterschiedlicher weltanschaulicher und politischer Richtung, die überparteilich und unabhängig arbeiten. Trotz all der Verschiedenheit sind wir uns darin einig, dass Frieden nur durch Zusammenarbeit und auf gewaltfreien Wegen erreicht werden kann. Jede Gruppe versucht mit ihren Mitteln einen Beitrag für den Frieden zu leisten. Frieden bedeutet für uns nicht nur die Abwesenheit von Krieg, sondern auch die Schaffung von gerechten sozialen Umständen im Inneren einer Gesellschaft. Deswegen sind die Ziele der Ulmer Friedenswochen: Aufdecken, was Frieden verhindert, Aufdecken von Machtstrukturen und Gewaltursachen, Aufdecken von Alternativen, Sensibilisierung aller in Sachen Frieden und Aufzeigen von Handlungsmöglichkeiten für den Einzelnen hier und heute. Diese Ziele beziehen sich auf den innen- und außenpolitischen Bereich ebenso wie auf den Individual- und den Sozialbereich. Die Ulmer Friedenswochen, wie schon gesagt, beginnen am 1. September, dem Antikriegstag, und enden am 17. Oktober. Alles Weitere findet ihr auf friedenswochen-ulm.de und auch auf unserer Tibet-Facebook-Seite, wenn ihr bei Facebook schaut, nach Tibet-Ulm.
Weltfunk. Im März 1959 musste der Dalai Lama ins indische Exil fliehen. Ihm folgten etwa 80.000 Menschen. Heute sind es etwa 150.000 bis 200.000 Tibeter, die außerhalb ihres Heimatlandes leben. Für sie alle wurde eine tibetische Zentralverwaltung im indischen Dharamsala eingerichtet, die bereits 1959 quasi als Exekutive, als ausführendes Organ tätig wurde. Am 2. September 1960 kam erstmals ein Parlament zusammen, die Legislative, das gesetzgebende Organ. Deshalb wird dieser Tag von den Exil-Tibetern als Tag der Demokratie gefeiert. Heuer also zum 57. Mal. Die Entwicklung demokratischer Strukturen war damit aber noch nicht erledigt. 1963 gab es den Entwurf einer Verfassung. Seit 2001 wird der Premierminister direkt gewählt, aber der wichtigste Durchbruch war wohl der Rückzug des Dalai Lama aus allen politischen Ämtern im Jahre 2011. Denn nur so würden demokratische Wahlverfahren möglich. Viele Skeptiker in China und auch im Westen argumentieren damit, dass Tibet ein Feudalstaat mit Leibeigenschaft gewesen sei, dem die sogenannte Befreiung durch China nur gut täte. Dieses Bild projizieren sie in die Gegenwart. Durch die reale Entwicklung werden ihre Argumente entkräftet.
Konkret: Die Exilgemeinschaft verfügt über ein Parlament mit 44 direkt gewählten Abgeordneten, einen direkt gewählten Ministerpräsidenten und über ein Kabinett von 7 Ministerien. Das tibetische Parlament ist parteienlos und basiert auf einem regionalen und religiösen Quotensystem. Über die Einzelheiten hatten wir in der letzten Sendung Wolfgang Grader zu Wort kommen lassen. Von einer solcher Art demokratischen Form sind noch heute viele Staaten weit entfernt und manche auf dem Wege, sich wieder davon zu entfernen. Die Tibeter können also mit Recht ihren Tag der Demokratie feiern.
Free FM. Bei unserer letzten Sendung am 22. Juni hatten wir Teile eines Vortrags gesendet, den Wolfgang Grader, langjähriger Vorsitzender der Tibet-Initiative Deutschland e.V., am 25. April dieses Jahres in der Ulmer VH gehalten hatte. Der Titel des Vortrags war »Tibet – ein demokratischer Aufbruch«. Längst nicht alles, was er zu berichten hatte, konnten wir in der einen Sendung unterbringen und hatten deshalb schon im Juni eine Fortsetzung angekündigt. Heute ist es soweit. Noch eine Anmerkung vornweg. In seinem Vortrag am 25. April hatte Wolfgang Grader einige Bilder gezeigt und erläutert, darauf müssen wir im Radio leider verzichten, aber auch ohne diese Bilder bleibt der Vortrag verständlich.
Weltfunk.
Ja, und daneben gibt es also neben jetzt den Klöstern und den Mönchen und der tibetischen Zentralverwaltung gibt es in Dharamsala ja viele Organisationen, die sich dort ja eingelebt haben, zum Beispiel der Tibetan Youth Congress, der also die tibetische Jugend, die auch weltweit vernetzt ist, die ziemlich stark sich für ihr Land, also für deren Land sich einsetzt und vor allem für Rangzin ist. Rangzin heißt auf Tibetisch also Unabhängigkeit. Es gibt trotz all dem eine sehr starke Bewegung innerhalb der Tibeter, die sagen, eigentlich wollen wir trotzdem Unabhängigkeit, auch wenn unsere offizielle Sprechweise jetzt, sage ich mal, Autonomie ist, aber im Herzen fühlen wir Unabhängigkeit, auch wenn sie wissen, es wird nicht erreichbar sein, aber die Sehnsucht zumindest nach Unabhängigkeit ist da. Oder dann gibt es das die Gucho-Sum-Bewegung, also die setzt sich ein für ehemalige Gefangene, die dann doch auch einmal aus chinesischen Gefängnissen freigelassen werden, dass sie da in die Gesellschaft wieder integriert werden mit verschiedensten Maßnahmen. Hier werden zum Beispiel Gebetsfähnchen mit diesen alten klassischen Holzblock-Druckstöcken gedruckt und gefärbt. Oder es gibt eine eigene Nähstube, wo bestimmte, ja, sogar, ich glaube, da gab es einen australischen Designer, der sogar mitgeholfen hat, oder eine Designerin, dass sie so eigene Kreationen haben, die dann für Touristen auch interessant sind zu kaufen. Ja, dann gibt es auch noch so diesen tibetischen Handicraft-Shop. Also das bedeutet, man versucht die alten traditionellen Handwerksweisen aufrechtzuerhalten, wie zum Beispiel tibetische Teppiche zu knüpfen. Also das Tibet-Teppich kennen wir ja alle. Die sind ja auch zeitlang sehr stark auch in Nepal erzeugt worden und das hat ziemlich stark auch zum wirtschaftlichen Aufschwung Nepals teilweise beigetragen, als der Tibet-Teppichboom da war. Also in den 70er Jahren, jeder wollte so einen Tibet-Teppich haben, da gingen die Geschäfte im Prinzip auch sehr, sehr gut und noch heute werden sie mit diesen alten Webstühlen hergestellt. Dann hat in der Nähe von Dharamsala haben die Japaner investiert und haben das Institut Norbolinka im japanischen Stil aufgebaut und dieses Institut dient vor allem dazu da, dass die wirklich alten Handwerksweisen der Tibeter erhalten bleiben. Da gibt es dann eigene Kunstklassen für Holzschnitzereien oder Kunstklassen für Metallherstellung, wie man Buddha-Statuen herstellt, wie man das alles so macht oder Kunstklassen für Tankermalerei. Man kann das dort studieren, man kann das auch dann dort lernen. Also ich sage mal so, die tibetische Kultur wird schon nicht verloren gehen, weil da gibt, es gibt ja noch Bhutan, es gibt ja noch Nepal, es gibt ja noch Ladakh und es gibt auch noch sozusagen die Exilstellen in Indien wie Dharamsala. Aber es ist halt, man muss aufpassen, dass es nicht nur museal wird, sondern dass es auch etwas Lebendiges dann bleibt im Leben der Tibeter. Ja, und in der Nähe hat sich dann auch ein Nonnenkloster gegründet. Also ich weiß, Anfang der 90er Jahren waren, also wie ich auch selbst dort war, sind dann Nonnen auch gekommen. Zuerst haben sie alle unter einem Baum gelebt, bis dann schön langsam mit auch westlicher Unterstützung ein ganzes Kloster errichtet werden konnte. Und ich habe dort eine bekannte Ärztin, die kommt auch aus Wien, die lebt seit über 30 Jahren dort und diese Nonnen waren so ihre ersten Patientinnen auch, nicht? Und dann hat sie die erste Patientin gehabt, die war die Dölmer, nicht? Und die zweite Patientin war die Dölmer und die dritte war die Dölmer und irgendwie haben die alle immer gleich geheißen und dann musste sie sich irgendein Merksystem zurechtlegen, damit sie auch der richtigen Dölmer die richtige Medizin gibt. Hier sieht man schon etwas, nämlich was ich am Anfang schon gesagt habe, die Debatte der Mönche. Jetzt gibt es die Debatte der Nonnen. Die Nonnenausbildung in Tibet war nicht so wie die der Mönche. Also die Nonnen standen eher immer eine Stufe weiter drunter. Und die Politik des Dalai Lama jetzt ist auch, dass auch die Nonnen eine gute Ausbildung bekommen, dass sie auch Philosophie studieren können, auch so lernen können wie die Mönche. Da sind sie jetzt tatsächlich auch dran. Hier sieht man wieder die Debatte, wie die eine Hand gehoben wird, um sozusagen die Unwissenheit zu zerschneiden, nicht? Und wo dann Antworten gegeben werden. Und da sind junge, aktive Nonnen, die zuversichtlich auch in die Zukunft schauen und sich auch einmal ihr spirituelles Wissen haben wie die Mönche. Und es gibt auch jetzt seit ganz kurzer Zeit eine Geshe-Ma-Ausbildung. Geshe-La war immer sozusagen der höchste Rang, den ein tibetischer Mönch bekommen kann. Wenn er ein Geshe ist, dann hat er sozusagen das Doktorat der Philosophie. Und es gab keine Nonne in der Geschichte Tibets, die so einen Geshe-Rang jemals bekommen hat. Ich glaube, vor 3 Jahren hat die erste Nonne einen Geshe-Titel oder Geshe-Ma-Titel bekommen, der genau gleichwertig ist wie bei den Mönchen. Und diese Nonne kenne ich zufällig schon seit über 20 Jahren. Die schaut so aus: Geshe Kelsang Wangmo, so richtig tibetische Nonne. Heißt mit ursprünglichen Namen Kerstin und war auch 1991 in Nepal, wie ich in Nepal war, nicht? Und bei einem buddhistischen Kurs habe ich sie dann auch dort kennengelernt und da war sie natürlich keine Nonne und dann haben wir uns zufällig wieder auch in der Ramsala getroffen und dann hat sie dann gesagt, ich habe eine super Idee, ich werde Nonne. Ich muss ja nichts dazu sagen, aber die Mutter in Deutschland... Was? Nonne, Indien, 91, ist sie bei einer buddhistischen Sekte gelandet oder sonst irgendwie nicht? Die war da sehr, sehr skeptisch. Ne? Die Mama kam dann auch, um die Tochter zu befreien, so ungefähr. Ne? Jedenfalls hat die Tochter sich durchgesetzt und blieb bis heute buddhistische Nonne und hat wirklich den knallharten Weg gegangen. Sie ist dann in ein Mönchskloster, durfte dort mitstudieren. Sie hat gesagt, es war gar nicht so einfach, weil die Mönche haben sie immer scheel angeschaut, so ungefähr, dass sie auch die ganzen Texte lernt und studiert und so weiter. Also diese eine sehr feine, nette Frau. Jetzt ist sie regelmäßig auch in Deutschland und hält auch Kurse, spricht perfekt Tibetisch, ne? Und war sozusagen Vorbild auch für andere tibetische Nonnen, zu sagen, diesen Rang kann man auch erreichen. Und in diesem Jahr oder was letztes Jahr sind tatsächlich aus dem Kloster, was wir vorgesehen haben, auch die ersten Tibeterinnen gekommen, die auch diesen Geshe-Titel erreicht haben. Und so eine Veränderung braucht Zeit. Gerade die Mönche müssen sich daran gewöhnen. Und da ist der Dalai Lama doch wirklich einer, der das wirklich stark unterstützt. Waren die großen buddhistischen Belehrungen 2014 in Hamburg. Da waren 7.000, 8.000 Leute da und waren bei den buddhistischen Belehrungen des Dalai Lama in Hamburg einige Tage lang. Und wer durfte an seiner Seite sitzen? Das war die Geshe Kelsang Wangmo. Und dann hat er offiziell gesagt, und da waren auch viele Mönche dort anwesend, wenn er einen Fehler macht, dann soll sie ihn ruhig unterbrechen, weil sie hat einen Geshe-Titel, sie darf das. Natürlich würde sie das nie machen. Kein anderer Mönch würde sich das machen trauen, aber trotzdem, um zu zeigen, sie hat die Ausbildung und das muss jetzt anerkannt werden. Oder was es auch gibt, zum Beispiel eine große tibetische Bibliothek, um die ganzen alten Schriften zu sichern und aufzuheben und studieren zu können. Was es noch gibt, ist das Menzekang. Ja, anders übersetzt, tibetische Medizin. Also mit da verbinden wir schon etwas wieder was Positives mit den Tibetern, tibetische Medizin. Das ist etwas ganz Besonderes. Da gibt es so bunte Pillen, die man dann auch kaufen kann. Und wenn man so bestimmte Beschwerden hat, dann helfen die auch tatsächlich. Und da gibt es eine eigene Produktionsstätte in Dharamsala, wie diese Pillen hergestellt werden aus hunderten Ingredienzien. Manchmal sind die zusammengesetzt. Und wer tibetische Medizin studieren möchte, muss sich mindestens 10 Jahre Zeit nehmen, muss Tibetisch lernen, die alten Texte lernen. Also das ist gar nicht so einfach. Und das Besondere ist an tibetischer Medizin, sie wirkt tatsächlich. Also ich sage mal, was die Diagnose anbelangt und was so Pillen anbelangt, kenne ich viele Menschen, die da sehr positive Erfahrungen gemacht haben. Also eine Herzoperation würde ich gerade nicht auf tibetische Art und Weise machen lassen. Das ist die westliche Medizin sicher wesentlich fortschrittlicher. Aber was die Diagnostik anbelangt, die Pulsdiagnostik, wie das Blut fließt, dickflüssig, zähflüssig, langsam, schnell, stockend, pochend, und da gibt es ja alle möglichen Variationen, mit den 3 Fingern, können die tibetischen Mediziner tatsächlich wahnsinnig viel erkennen. Was noch interessant ist, Miss Tibet. Der Lobsang Wangwal, den Sie hier sehen, ein sehr, sehr engagierter Tibeter, der auch unter den Exil-Tibetern, ein Exodist, sage ich einmal, der hat die Idee der Miss Tibet-Wahl. Jetzt könnte man sagen, das hat so etwas Macho-ähnliches oder sonst irgendwie, sondern ihm ging es tatsächlich um Politik. Er sagt, jedes Land, jeder Staat hat eine eigene Miss Deutschland, eine Miss Germany, Miss Frankreich, Miss Venezuela, und irgendeine gewinnt dann halt diesen Weltmeistertitel. Nur Tibet darf nie daran teilnehmen, weil ja Tibet kein eigenes Land ist. Daher hat er selbst seine Miss Tibet-Meisterschaften kreiert. Hier sehen wir zum Beispiel so eine Miss Tibet, um Aufmerksamkeit zu bekommen und sagen, wir wollen ja auch mitmachen. Und wenn die einmal die Erlaubnis hätten mitzumachen, dann würden sie ja auch als Land, als Tibet anerkannt werden. Und er zieht es durch, auch wenn er nur eine Bewerberin hat, dann gewinnt halt die den Wettbewerb. Ne? Und er macht es so, wie man es halt offiziell so macht. Da gibt es verschiedenste Durchgänge, da hat er gerade 6 Frauen gefunden. Also für die Tibet ist es auch etwas, wo sie da ein bisschen schauen, sage ich mal. Meistens sind es dann Tibeterinnen, die in der Schweiz oder in den USA oder so irgendwie aufgewachsen sind, die kennen das dann schon. Oder dann sind sie in den Trachten da oder in der indischen Tracht. Und hier sehen Sie die eine Miss Tibet, die, glaube ich, 2014 Miss Tibet geworden ist. 2008 haben wir schon gehabt, Olympische Spiele in Peking. Die Tibeter dürfen nicht daran teilnehmen als Nation. Jetzt war so eine Bewegung, bringt Tibet zu den Olympischen Spielen. Und wenn die Chinesen uns schon nicht einladen, dann machen wir uns die Spiele selbst. Und dieser Lobsang Wangwal, der diese Miss Tibet-Wahl initiiert hat, hat gesagt, okay, dann machen wir tibetische Olympische Spiele einfach in Indien, in Dharamsala. Und dann haben sie da mit Eröffnungszeremonie mitgemacht. Und das ist alles in dem großen Hof des tibetischen Children Village. Das waren die ganzen Pokale, die ausgeschrieben waren. Und da gab es dann die Laufwettbewerbe und dann gab es Weitsprungwettbewerbe und dann gab es die olympischen Medaillen und dann gab es diese Verleihungen. Und das hat natürlich auch viel Pressearbeit gebracht. Und Tibet war sozusagen als Alternative in den Medien da sehr stark vertreten. Und alle waren da, die Mönche und die normale Bevölkerung. 4 Jahre später ist dann tatsächlich etwas passiert. Olympische Spiele 2012 in London. Die Frau heißt Gia Yang, ist aber eine Tibeterin. Und das war die erste Tibeterin, die tatsächlich bei den Olympischen Spielen eine Goldmedaille, also eine Bronzemedaille, glaube ich, Bronzemedaille bekommen hat. Also einmal hatte jetzt schon eine Tibeterin eine Medaille. Natürlich lief sie nicht unter der Flagge Tibet, sondern unter der Flagge Chinas. Aber wenn man das Bild uns links oben anschaut, dann sieht man gleich, wo welche Fans sind. Nicht? Die Tibeter haben sich trotzdem gefreut, dass eine Tibeterin gewonnen hat, sieht man auch an der Tibet-Flagge. Dharamsala, Meklat-Ganj war doch ziemlich nett bis jetzt. Ne? Es gibt die Klöster, es gibt den Dalai Lama, es gibt viele Westler, viele Inder, Multikulti, viele Organisationen, Exilregierung. Aber letztendlich ist es für die Tibeter nicht wirklich ein Ersatz für ihr Heimatland, für Tibet. Dharamsala ist nicht nur der Versuch, die Kultur weiter aufrechtzuerhalten und Religiosität und das Leben der Tibeter, sondern auch, ja, wie können wir wieder nach Tibet zurückkommen? Wie kann sich auch in Tibet etwas verändern? Dharamsala ist auch sozusagen ein Synonym für den Willen des tibetischen Volkes nach der Lösung des Tibet-Konflikts. Und 2008 hat sich das ganz, ganz dramatisch gezeigt, als nämlich wirklich Tibet in Flammen stand, in dem es so viele Demonstrationen gab, in dem die Chinesen nicht wussten, ja, sagen jetzt die Länder die Olympischen Spiele überhaupt ab, kommen die überhaupt nach Peking? Und diese Fotos, die wir so gesehen haben, die Bilder, die spiegeln alle so das Jahr 2008 mit. Hier zum Beispiel gab es den Hungerstreik. Also es gab 24 Stunden rund um die Uhr, haben sich die Tibeter abgewechselt und sind in den Hungerstreik gegangen. So ungefähr, wir sind hier in Dharamsala und wollen unseren Menschen, unseren Landsleuten helfen. Viele haben ja Verwandte drüben. Und können eigentlich nicht und sitzen hier fest. Und da gab es dann auch ja, jeden Tag Demonstrationen und Mahnwachen. Die Mönche zum Beispiel sind hier gesessen mit dem Schild des Kirti-Monasterie, das besonders auch dramatisch in Tibet erwischt worden ist, wo viele Mönche auch umgekommen sind, 2008. Und diese Versammlungen, die es fast täglich gab, gerade zu Ostern 2008, nach dem 10. März, die Unruhen sind ja um den 10. März 2008 ausgebrochen. Zum 10. März sage ich dann später noch etwas. Das ist ein wichtiger, ja, also sage gleichfalls dazu, ein wichtiger Tag für die Tibeter, nämlich um den 10. März 1959 gab es Unruhen in Tibet. Man hatte die Befürchtung, der Dalai Lama wird entführt. Und dann sind viele Tibeter zum Nabolinka-Palast des Dalai Lama gegangen, haben gesagt, wir geben den Dalai Lama nicht her. Und es war sozusagen die Tage des Volksaufstandes der Tibeter und der Zeitpunkt, wo auch der Dalai Lama dann in die Flucht gegangen ist und nach dem 10. März auch dann Tibet verlassen hat. Und nicht ohne Grund sind gerade um den 10. März 2008 diese Unruhen in Tibet wieder ausgebrochen. Da hat die chinesische Führung falsch reagiert, die Tibeter waren unzufrieden mit der Situation, die Olympischen Spiele stehen im August an. Es gab sehr viel Nervosität und dann war plötzlich die Unruhe und der Aufstand da. Und so gibt es dann, oder gab es 2008 jeden Tag Demonstrationen. Man hat zum Beispiel auch die Schüler von Tibetan Children Village, das war gelebte Politik, sage ich einmal, auch mit eingeladen, mit dabei zu sein. Aber letztendlich stand man und saß man in Dharamsala und war irgendwie doch ja, hilflos, sage ich einmal. Aber die Bilder dieser Tibeterin, die sagen eigentlich alles, nicht? Die weinenden Augen, die sicher noch Familie und Bekannte und Verwandte in Tibet hat. Und so wurden dann 2008 auch Demonstrationen organisiert. Zum Beispiel das Rote Kreuz sollte endlich nach Tibet hineingelassen werden, damit man weiß, geht es in Tibet überhaupt gut. Also Tibet wurde ja abgeschottet zu diesem Zeitpunkt. Obwohl ja gesagt worden ist, vor den Olympischen Spielen, alle dürfen nach Tibet einreisen und die Journalisten und so weiter, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und vom März bis August gab es dann auch ziemlich viele Protestbewegungen außerhalb Tibets. Viele Tibet-Gruppierungen haben sich diesem Protest angeschlossen. Damals hatten wir auch als Tibet-Initiative die Aktion, in der wir für die verschwundenen 300 Mönche 300 schwarze Luftballons steigen haben lassen wollen. Ich sage wollen, vor dem deutschen vor dem deutschen Bundeskanzlerinnenamt. Und ich habe noch nie so gut bewachte Luftballons gesehen wie damals. Ne? Die Polizisten haben gesagt, es geht nicht. Die anderen haben gesagt, wir haben doch ihre Erlaubnis bekommen. Und dann gab es Gott sei Dank noch einen Abgeordneten, der gesagt hat, die Luftballons gehören mir, die dürfen da sein. Und letztendlich durften sie auch steigen. Und über Internet und YouTube kann man das heute noch anschauen und auch die Tibeter in Tibet selbst haben all diese Solidaritätsaktionen mitbekommen. Es wurden in vielen Städten, wir haben es ja gehört, wir haben in 60 Städten Kontaktstellen und Regionalgruppen, Mahnwachen organisiert. Und das war nicht nur in Deutschland so, sondern das war auch weltweit so, wurde für Tibet 2008 stark demonstriert. Und dann haben sich manche Tibeter gedacht, wir gehen jetzt nach Tibet. Wir organisieren von Dharamsala aus einen Marsch nach Tibet. Einen friedlichen Marsch, also wir marschieren nicht ein nach Tibet sozusagen, wir zeigen uns solidarisch, gehen über die indisch-tibetische Grenze und wollen bei unseren Brüdern und Schwestern sein. Und als Banner hatten sie dann sozusagen den Mahatma Gandhi, der ist ja für den friedlichen Widerstand ja bekannt gewesen und natürlich auch den Dalai Lama für den friedlichen Widerstand. Und mit diesem Banner haben sie sich dann tatsächlich auf den Weg gemacht. Eine Gruppe wurde gleich abgefangen, aber dann von der indischen Polizei, die wurden dann inhaftiert und dann gab es noch eine zweite Gruppe, die dann losgegangen ist. Und das war so der Zeitpunkt, wo wir uns auf dem Weg sozusagen nach Dharamsala gemacht haben. Und dann haben wir uns dann irgendwie verständigt und in der Mitte getroffen und konnten dann im Prinzip auch jetzt als Deutsche aktive sozusagen unsere Solidarität zeigen, haben sie auch ein bisschen finanziell unterstützt, ist auch nicht so einfach, wenn da plötzlich Hunderte unterwegs sind, aufgebrachte Tibeter jeden Tag und ja, was soll man denn machen, welchen Widerstand soll man denn leisten? Und die Tibeter haben sich ja für den friedvollen Widerstand entschieden, dann in den 70er Jahren, und da hat der Dalai Lama den Friedensnobelpreis deswegen auch bekommen. Ja, wie kann man denn tatsächlich Widerstand leisten? Und da haben sich manche Tibeter leider für diesen Weg entschieden, nämlich den Weg der Selbstverbrennung. Das heißt, Selbstverbrennung, das sind jetzt Tibeter in Tibet, die sagen, der Dalai Lama soll wieder zurückkommen, Tibet soll wieder frei sein, die Welt soll endlich auf Tibet schauen. Das war sogar im Fernsehen, in der Tagesschau. Und die Tibeter zünden sich selbst an, um ein Zeichen zu setzen. Aber was sie nicht machen, und genau das ist noch das Gute daran, kein Chinese oder kein anderer Mensch muss darunter leiden, sondern nur die Tibeter selbst. Ne? Und es ist sehr schwierig, auch mit so einer Situation umzugehen. Auch der Dalai Lama ist jedes Mal entsetzt, wenn es eine neue Selbstverbrennung gab. Und letzte Woche gab es, glaube ich, das 148. Selbstverbrennungsopfer, weil er sagt, das ist nicht gut, was ihr macht, dann trifft er die Familien, die leiden, dass ihre Söhne, Töchter, mitunter waren es Mütter oder alte Menschen, jetzt umkommen. Der Dalai Lama steht dann unter Tränen da und schweigt auch zu dieser Situation, aber jeder weiß, wenn man sein Leben gibt, dann ist es entgegen der Religion und entgegen des Buddhismus. Ne? Und so hoffen wir auch, dass diese Selbstverbrennungen aufhören, weil es sind gerade junge Leute, die auch Tibet braucht, die diesen Weg gehen. Naja, und dann gibt es jetzt noch einmal den Herrn Roland Koch, warum ich ihn hier noch einmal erwähne zum Abschluss. Das war eine Veranstaltung in Passau, da hat er eine Laudatio auf den Dalai Lama gehalten. Und da hat er ein paar Worte gesagt, die mich eigentlich doch sehr beeindruckt haben. Es geht um den Kampf der Tibeter für ihre Zukunft. Und dann hat er gesagt, was wäre denn, wenn die Tibeter ihren Kampf um ihre Religion, um ihre Identität, um ihre Lebensweise in Tibet tatsächlich verlieren würden? Was würde da passieren? Dann wäre ein tolles Weltkulturerbe für immer verloren. Ein großer Verlust für die Menschheit. Und dann hat er aber gesagt, aber das wäre nicht das Schlimmste. Viel schlimmer wäre noch etwas anderes, nämlich das Signal, das ausgehen würde, dass ein friedlicher Widerstand, die Gewaltlosigkeit, der Weg des Dialogs in der Welt nicht möglich wäre, um einen Konflikt zu lösen. Und schon allein aus diesem Grunde muss es uns wert sein, sich für Tibet und das tibetische Volk einzusetzen, dass wir endlich zeigen können, wir können auch einen Konflikt ohne Terror, ohne Gewalt, ohne Krieg lösen, mit Toleranz, mit Mitgefühl, wie der Dalai Lama sagt, mit Gewaltlosigkeit und mit Dialog. Und der Dalai Lama hat in seinem letzten Büchlein, das der Franz Alt herausgegeben hat, da gibt es ein kleines Büchlein, Ethik des Dalai Lama, hat er gesagt, wenn es ein Geschenk gibt, dann ist das Geschenk Tibets an die Welt, ist der Weg des gewaltfreien Widerstands, der gewaltfreien Lösung eines Konflikts. Das können die Tibeter der Welt geben.
Weltfunk.
Wir sind schon beinahe wieder am Ende unseres heutigen Weltfunks. Noch einmal zur Erinnerung möchte ich euch unsere Veranstaltungen durchgeben, die im Rahmen der Ulmer Friedenswochen stattfinden werden. Das ist zum einen am Sonntag, den 3. September in der Friedrichsau, und zwar um 14 Uhr beim Ulmer Knie. Wir veranstalten eine Friedensmeditation mit anschließendem Picknick. Am 9. September um 18 Uhr ist in der VH Ulm ein Friedensfest, an dem sich alle Gruppen, die an den Ulmer Friedenswochen beteiligt sind, vorstellen werden. Und wir werden nicht nur informieren, wir werden auch feiern. Es gibt Live-Musik und Kabarett und allerhand unterhaltsame Dinge. Am Sonntag, den 17. September, findet wieder unser Bücherflohmarkt statt, und zwar von 9 Uhr bis 18 Uhr im Rathaus Pfaffenhofen an der Roth. Und am Ende der Ulmer Friedenswochen findet noch eine Veranstaltung von uns statt, und zwar mit dem UN-Korrespondenten und TAZ-Journalisten Andreas Zumach. Er ist Träger des Göttinger Friedenspreises. Der Titel lautet Ressourcen, Machtgewinn und Hass auf andere, warum es Kriege gibt. Diese Veranstaltung findet am Montag, den 16. Oktober um 19.30 Uhr im Weststadthaus statt. Und ihr könnt das alles auch nochmal unter www.friedenswochen-ulm.de nachlesen. Zu unserer Gruppe zum Abschluss noch einmal die Erinnerung, dass wir uns einmal im Monat treffen, und zwar an jedem zweiten Montag im Monat um 19 Uhr im Ulmer Museumscafé. Unser nächstes Treffen wird sein am Montag, den 11. September um 19 Uhr. Ich wiederhole nochmal, unser nächstes Treffen wird sein am Montag, den 11. September um 19 Uhr im Ulmer Museumscafé. Unsere nächste Weltfunksendung wird sein am 12. Oktober, und inhaltlich werden wir uns mit der Wiederbelebung der Seidenstraße befassen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid, wünschen euch einen schönen Sommer, und bis dahin verabschieden sich von euch
Bernd Doring,
Sonja Putz
und Paolo Percoco.
Weltfunk.
Interessiert für Tibet habe ich mich seit meinem 17. Lebensjahr.
Das war in den 50er Jahren, als der Heinrich Harrer auf einer Werbetour in Ulm war und sein Buch vorgestellt hat. 7 Jahre in Tibet.
Ich war ja schon öfters mal in den Regionen im Himalaya.
Irgendwann war ich dann im Pfaffenhofen in einem Dia-Vortrag.
Und da haben gerade die Tibeter immer einen sehr netten, sympathischen, umgänglichen Eindruck gemacht.
Da war ich mit meinem Vater in der Käsebohrer-Kantine, habe ein Buch bekommen, handsigniert vom Heinrich Harrer.
Und dann hat mich das Fieber gepackt einfach.
Ich habe einen Maskentanz gesehen. Ich war absolut fasziniert. Tanka-Malerei.
Die Biografie vom Dalai Lama gelesen. Und der Buddhismus, so eine Philosophie.
Man hat allerdings auch mitbekommen, dass sie ja im Exil sind.
Die Kultur von denen ist für die Chinesen unwichtig. Das ist halt ein Teil von ihrem Land, die renitent sind.
Wie die Flüchtlinge kommen, was denn alles passiert ist. Und es ist so brutal.
Ich habe mich erst einmal ziemlich hilflos gefühlt.
Da muss man was tun. Wir müssen was Politisches machen.
Diese Unwissenheit der Chinesen, die stört mich einfach.
Allgemein sagen die ja immer, vergesst uns nicht. Und mit unseren Aktionen zeigen wir ja, dass wir sie nicht vergessen.
Dieses Wiedererkennen der Tibet-Flagge.
Man könnte natürlich jetzt versucht sein zu sagen, das ist alles ganz hoffnungslos, so wie auch die DDR, hat man ja gemeint, hat für alle Ewigkeiten Bestand.
Letztendlich glaube ich schon, dass das viel bewirkt, weil das sind ja nicht bloß wir. Es gibt ja weltweit diese Tibet Support Groups, wenn von Australien bis Amerika wirklich Informationen gestern passiert, heute weltweit verbreitet werden, was wieder passiert ist in Tibet, obwohl China seit Jahrzehnten versucht, genau das zu unterbinden. Da muss man sagen, vielleicht haben wir doch den längeren Atem.
Wünschen würde ich mir, dass China Tibet wieder freigibt.
Dass wir uns eines Tages auflösen können, dass wir überflüssig werden.
Und deshalb mache ich jetzt halt mit.